Yoshi, ist Gideon Jung bei dem jetzigen Heimspiel als neuer Zweitliga-Ramos reinkarniert?
Bestimmt. Er macht seinem Namen als Abwehrchef alle Ehre.
So sieht's aus und damit herzlich willkommen zu dieser 124. Ausgabe der Fürther Fußballgötter mit meinem Kollegen Joshua Leikam und mir persönlich Janis Altshut. Und heute besprechen wir das 2:1 im Flutlichtspiel gegen Kaiserslautern. Alle verschiedenen Thematiken, die damit einhergingen, die Aufstellung, dann den Konkurrenzkampf in der Mannschaft. Wir schlagen ein bisschen den Bogen, vielleicht auf letzte Folge, was hat sich verbessert. Dann die Stürmersituation werden wir uns ein bisschen anschauen, dasselbe mit der Abwehr. Da gibt es dann auch ein paar Transferspekulationen, beziehungsweise eine Aussicht, was passieren würde, wenn wer geht. Und dann schauen wir uns nochmal kurz Robert Wagner an, weil er jetzt ja doch mit seinem Doppelpack relativ aufgefallen ist. Und da gibt es natürlich nochmal, wie immer, etwas aus dem NLZ. Aber erstmal, hi Yoshi.
Also erst einmal grüß Gott natürlich und wie immer starten wir mit der Aufstellung zum vergangenen Spiel gegen Kaiserslautern. Im Tor steht die Nummer 40, Jonas Urbig, die etatmäßige Nummer 1. Auf der rechten Schiene, wie gewohnt, Simon Aster, keine Veränderung im Vergleich zum Spiel davor. Die Innenverteidigung von rechts nach links, Maximilian Dietz auf der rechten Seite, eine Änderung. Gideon Jung in der Mitte, Damian Michalski ist im Kader, sitzt auf der Bank, allerdings nicht in der Startaufstellung. Und dann haben wir schon das erste Comeback, nämlich das von Nico Gieselmann, der ist wieder in der Startaufstellung zu finden. Dieses Mal nicht als rechter Innenverteidiger, nicht als linker Schienenspieler, sondern als linker Innenverteidiger. Auch eine Position, die er bei Fürth in der Saison noch nie inne hatte, aber ja schon mal bei Düsseldorf relativ lange gespielt hatte. Und auf der linken Seite haben wir jemanden, der in die Startelf nach einer guten, langen Zeit mal wieder zurückkehrt, nämlich Marco Meierhöfer, der so dann den zuletzt blassen und fehlerbehafteten Usama Haddadi auf die Bank verdrängt hat. Weitere Optionen wären noch Kerim Jalanoglu gewesen. Für ihn hat es aber nicht mal für den Kader gereicht. Er durfte dann am Samstag für die U23 gegen Schalding-Heining ran. Also von Zorniger auch hier quasi misstraut er ihm sozusagen. Walid Mamdi wäre natürlich auch noch eine Option gewesen. Der nimmt aber zunächst auch auf der Bank Platz.
So sieht es aus. Also da bestätigen sich schon die ersten zwei Spekulationen, die wir in der letzten Folge hatten. Einmal Damian Michalski, der immer ein, zwei, drei Schritte zu spät war. Darf hier auch nicht auflaufen und daneben auf der linken Seite Meierhöfer für Haddadi, war ja auch was wir gefordert haben, dementsprechend hier schon mal eine gute Sache. Im Mittelfeld haben wir dann Robert Wagner und ein Jermaine Konsbruch, und Julian Green ist auch noch nicht fit, genauso wie Gianluca Itter. Dafür dann aber eben Nico Gieselmann und Tim Lemperle beide wieder zurück. Und auf der 10 Branimir Gotha und im Doppelsturm Sieb und Sebeni statt Lemperle, kann auch mit der Belastungssteuerung zu tun haben. Generell muss man aber sagen, Sebeni hat wirklich ein extrem gutes Spiel gemacht. Werden wir auch noch drauf eingehen. Also für seine Verhältnisse ein extrem gutes Spiel, ich will nicht übertreiben. Es gab dann auch noch später Wechsel. Lemperle wurde, wie gesagt, eingewechselt. Petkov kam dann noch rein. Und dann zum Schluss wahrscheinlich die Überraschung von vielen in der 75. Mamdi und Müller. Auch interessant, also das ist wirklich ein klares Zeichen dann gegen Haddadi. Gegen Michalski, Pop Pfaffenrod, ja, ist, ne, das ist ja eh die U23-Bank dann da, aber die beiden, die haben dann schon einfach mal gesagt bekommen, okay, Leute, wenn ihr keine Leistung bringt, so geht's nicht. Finde ich auch gut. Hat Zorniger die letzten 6 Spiele einfach nicht gemacht. Dementsprechend geht gegen ein Kaiserslautern um 18.30 Uhr ran, die mit, ja, gut 3.000, würde ich jetzt schon mal schätzen, Minimum, Angehörigen da waren. Im Sturm ein Ragnar Atsche, den wir kennen, ein Tobi Raschl eingewechselt dann, nachdem Nihus verletzt war. Ein Abiyama, der ja auch bei denen noch mitspielt. Ein Redondo, der auch noch vielleicht dem einen oder anderen Begriff sein sollte. Und dann würde ich sagen, Joshi, du darfst direkt loslegen mit der ersten Chance.
Ja, erstmal der Anstoßtrick, der ist, denke ich, vielleicht auch noch ganz erwähnenswert. Den hat Fürth nämlich mal wieder ungefährlich ausgespielt, ist mal nicht Urbig mit einem langen Schlag nach vorne, sondern Simon Aster, sollte dann aber auch relativ wenig Gefahr anbringen insgesamt, was so in den ersten Minuten Fürth hatte. Viel Ballbesitz, fehlte so etwas die spielerische Dominanz, hinter die Kaiserslauterner Kette zu kommen, etwas Gefährliches zu kreieren. Man weiß, war es eben meistens Kaiserslautern, die über Umschaltmomente dann oder auch Standards ihre Chancen kreiert haben, so wie sie mal über die rechte Seite nach vorne gekommen sind. Opoku gibt da rein in die Mitte, Gieselmann und Meierhöfer können ihn nicht aufhalten, aber dann steht Ragnar Atsche in der Mitte und Simon Aster ist ganz nah an ihm dran und kann dann seinen Ein Schussversuch, Blocken auf Höhe des Fünfers, macht Asta richtig gut, verliert Ace nicht aus den Augen und dann ist das eine sehr, sehr solide verteidigte Aktion. Weiter geht's mit einer Ecke von Kaiserslautern, die wird hoch reingebracht, Urbik kann die erstmal raus, Fausten, Ritter, der dann die Ecke auch geschossen hat, nimmt den Ball wieder an und legt ihn sich dann einfach mal über Asta hinweg und auch über Konsbruch. Ist genau an der Grundlinie, gibt dann scharf nach innen und der Ball kommt dann genau zu Ragnar Ache, der den Ball dann irgendwie mit irgendwelchen Körperteilen dann rein wuchtet ins Netz. Danach geht er nochmal raus von Urbik und wird nochmal reingeschossen. Letzten Endes war der Ball aber schon bei Aches Berührung über der Linie. Und hier sieht man klar, die Fürther, die sind eigentlich dann aber eben nicht vor dem Spieler. Gieselmann und Högota wissen dann nicht ganz so, wer jetzt genau was da deckt. Also letzten Endes müssen sich beide da besser verständigen, wie man diesen Top-Stürmer wirklich decken kann, um dann auch einfach vor dem Spieler zu sein, dass der Ball nicht ungestört zu Ace durchkommen kann, aber wirklich auch sehr, sehr stark, wie das hier Marlon Ritter macht, den Ball über die Fürther hinweg lupft mit quasi dem rechten Außenriss und dann noch so hinter seinem Körper hochgezogen den Fuß, also schon wirklich à la Bonheur, wie er das macht, aber von Fürth nicht wirklich gewissenhaft verteidigt und geht leider zu einfach durch.
Auch interessant, dass eigentlich schon quasi jeder jubelt, nachdem Ubik den Ball rausgedingst hat. Also ich glaube, jeder hat schon gesehen, dass der über der Linie war. Dementsprechend ist es dann auch nicht Elvedi, der das Tor kriegt, sondern eben Ache. Ja, ist halt einfach eine extrem dumme Situation, was wir mal machen. Die sind halt beide irgendwie an ihm dran, aber halt irgendwie auch nicht. Guter schubst dann auch den Ball noch so halb mit rein. Ich finde es eher schade, also dass man dann Elvedi nicht auffällt. Die haben halt alle auf den Ball geschaut. Ist ja auch bestimmt nicht schlimm, aber dass man halt dann auf den Jan Elvedi nicht aufpasst, ist halt dann ein bisschen bitter. Da muss halt dann jemand sein, aber der Ball war jetzt schon vorher über Linie. Nur wenn dann das Tor gewesen wäre, hätte man es kritisieren können. So ist es halt einfach mal maßgeblich dämlich. Die ersten drei Ecken von Kaiserslautern waren halt in den ersten paar Minuten. Und insgesamt hatten sie auch nur vier. Also da war dann letztendlich auch ihr gesamtes Offensivportfolio ausgeschöpft. Dann stand es 1:0 und dann gab es eigentlich außer ein paar Konter, die Fürth aber direkt unterbunden hat. Zwei Torschüsse danach noch vor Kaiserslautern, die irgendwie gefährlich wurden. Dementsprechend war, ja, Fürth am Zug, sage ich mal so. Und wir hatten unseren Tipp schon abgegeben nach dem Motto, okay, jetzt versuchen Sie es 3 Minuten und wenn es dann nicht klappt, dann schalten Sie ab. War tatsächlich nicht ganz so dramatisch. Auf der linken Seite haben wir einen Marco Meyerhöfer, der mir extrem gut gefallen hat, gibt dann scharf in die Mitte. Der hat generell sehr schöne Laufwege da auf links gemacht, auch teils sich dann fallen gelassen, in die Mitte gezogen, dann nach außen gezogen. Halt auch wirklich extrem, extrem schöne Laufwege. Und dann ein Chipball, den er teils nicht so ganz verwerten konnte, weil er technisch sehr anspruchsvoll war. War zweimal so, glaube ich, in den Lauf gespielt worden. Aber ansonsten sehr schön. Hier gibt er dann in die Mitte zu Jermaine Konsbruch. Der hätte sich vielleicht noch einen Tick mehr fallen lassen können, dann hätte er mehr Platz gehabt und dann vielleicht auch zum Abschluss kommen können. So steht er ein bisschen passiv oben. Naja, der gibt dann noch weiter. Zu einem Robert Wagner, da stochelt dann ein, ich glaube, es ist ein Opoku, ich weiß nicht so ganz, bisschen rum, sodass der Ball dann letztendlich bei Gotha landet, der ihn aber nicht, Sebeni, der ihn aber nicht verwerten kann. Und dann stellt sich die 33 bisschen dämlich an, der Ball rutscht dann irgendwie ein bisschen Ping-Pong-mäßig zu Robert Wagner, der aber einen schönen Laufweg macht, also muss man auch sagen, obwohl man sich vielleicht denken könnte, dass das Ganze schon, ja, vorbei ist die ganze Chance. Läuft er trotzdem noch mit rein. Das ist was ich sehr schön fand. Hat er wahrscheinlich hier von Freiburg trotzdem hier alles nicht aufgeben und jeden Cent sozusagen noch mitnehmen wollen. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann eben auch, ja, die Statik halt ein bisschen auflösen. Und dann ist letztendlich, fällt ihm der Ball perfekt vor die Füße. Er kann ihn dann mit dem Innenriss nehmen, aber den musst du halt auch erstmal so reinzirkeln. Der geht dann oben rechts ins Eck mit einer enormen Power auch. Also, ja, sehr, sehr schön gemacht. Das ist technisch anspruchsvoll, kann besser schießen als jeder Stürmer von Fürth. Aber darüber reden wir mal nicht. Und dann steht es 1:1. War ein sehr schöner Treffer. Die Nordtribüne hat sich dementsprechend natürlich auch gefreut. Und dann konnte man wieder hoffen. Es war auch ein Stück weit absehbar, dass Fürth da noch irgendwas macht. Nach der Halbzeit vor allem, weil da vorher halt auch nicht viel kam. Und das war dann sozusagen nach einem Torschuss von Lemperle, der noch davor kam, der Befreiungsschlag. Und danach sollte sich Fürth ja doch ein bisschen in Rage spielen.
Ja, dem war definitiv so. Vielleicht Vielleicht lag es auch daran, dass Aminu Sieb, der ja in der ersten Halbzeit mehrmals im Abseits gestanden war, dann ausgewechselt wurde und mit Tim Lemperle, den du gerade schon erwähnt hast, viel, viel mehr Schwung in die Partie reingekommen ist, der oft viel gelaufen ist, sich manchmal auch einfach festgelaufen hat, aber eben die Offensive merklich belebt hat und führt einfach wahnsinnig am Drücker. Das belegen auch nochmal die Zahlen. Man hat hier quasi einen Ballbesitz von 68% über das gesamte Spiel hingesehen. Also das sind wirklich gute Werte. Und in der zweiten Halbzeit hat man es dann auch einfach mal umgesetzt im Vergleich zu Osnabrück, was wirklich schon ein erheblicher Mehrwert ist. Högota ist da im Mittelfeld, gibt rein in die Mitte auf Dennis Rebini, der es dann wirklich ganz, wirklich sehr elegant macht mit der Hacke, leitet weiter zu Högota, perfekt in den Raum, wahrscheinlich die beste Aktion von Srbeni in der ganzen Saison. Högota macht es dann auch wahnsinnig stark, sieht den Raum für den eingestarteten Lemperle mit dem rechten Fuß, perfekt getimter Ball. Lemperle macht es dann, ja, eigentlich relativ gut, nimmt den gut an, der erste Kontakt sitzt, will dann mit links abschließen, macht er auch. Und Robin Himmelmann, der Kollege, hält dann richtig gut. Ja, vielleicht hätte man den reinmachen müssen, vielleicht können, ich weiß es nicht genau, der Ball kommt flach, wenn er vielleicht noch so ein bisschen leicht anschippt, halb hoch, vielleicht geht er dann rein, aber der Abschluss war nicht schlecht, aber die Parade war von diesem Torwart, den man ja eigentlich nicht für sowas kennt, ziemlich gut.
Ja, so sieht's aus. Also, das ist mit der schönste Spielzug, oder es ist der schönste Spielzug der Rückrunde, muss man ganz klar sagen. Wahnsinnig schön, gut gemacht, einfach Geschwindigkeit zu sehen. Und ich meine, die Fürth-Spieler sind ja schnell und Kontersituationen konnten sie teils ausspielen, aber es bleibt halt dann immer in der Mitte hängen. Dann spielt irgendjemand, und da ist auch ein Wagner jetzt nicht ausgenommen, das ist auch zweimal in dem Spiel passiert, obwohl er da offensiv gut war, beziehungsweise halt zweimal gut stand. Man muss jetzt ja auch das einfach sagen, der hat ja zweimal auch ein Stück weit Glück. Das ist halt, wenn der halt dann irgendwie einen Fehlpass spielt, dann ist halt die ganze Kontersituation unterbunden und das ganze Stadion regt sich auf und das war echt ein paar Mal so. Und da ist Fürth halt auch ein Stück weit für bekannt. Als ich damals beim KSC im Auswärtsspiel war, war die ganze Zeit jemand neben mir, der immer zu seiner Oma erzählt hat, oh, ja, Fürth ist dafür bekannt, dass die schnell sind. Fürth sind die Schnellen der Liga. Und ich war die ganze Zeit so, was? Seit wann das? Das ist mir jetzt irgendwie neu. Der schnellste Spieler, den wir haben, ist Dixon Abiyama, aber okay. Naja, und dementsprechend kann man es hier dann schön ausspielen und vor allem halt technisch smart ausspielen. Das sind halt aber auch Automatismen. Sowas musst du halt einfach mal reinkriegen und du hast ja auch die Freigeister mit einem Högota, mit einem Green, die das können. Und ich glaube, ein Green ist auch in dieser Achse nach vorne sehr, sehr wichtig. Also das Problem mit den Fehlpässen werden wir, glaube ich, dann nicht mehr haben, wenn er wieder zurück ist. Hat jetzt ja auch verlängert, also transfermäßig muss man auch keine Gedanken machen. Und dementsprechend eine sehr schöne Sache. Ja, dann missglückter Versuch vorm Torwart passiert, Branimir Högota. Ich habe ein bisschen Flashbacks bekommen an die alten Bundesliga-Zeiten, muss ich sagen. Auf der linken Seite ist Jermaine Konsbruch frei, schön rausgespielt, steckt durch auf Branimir Högota, wahnsinnig schön. Und der ist dann letztendlich frei vom Torwart, entscheidet sich dann für den Tunnler, nimmt den mit der rechten Innenseite an. Wäre er vielleicht, hätte ihn eigentlich auch mit links nehmen können, muss man sagen. Wäre ja eigentlich direkt die Seite vom Tor gewesen. Macht ihn aber mit der rechten Innenseite, dann simmelt man mit dem linken Knie noch dran, kann ihn abwehren. Und ja, trotzdem sehr, sehr schön davon. Högota, der Schussversuch wenigstens. Ein anderer Fütter, Wagner, ist dann noch beim Rückball dran, steckt dann durch auf Dennis Sabini und der zieht einfach mal ab. Also den zweiten Ball hat man sogar auch noch bekommen. Und der Abschluss war auch nicht schlecht und der war am rechten Pfosten, sozusagen hat den rechten Pfosten fast geküsst. Also ich bin wirklich sehr, sehr überrascht über diese Offensivfreudigkeit, beziehungsweise über den Willen tatsächlich auch mal Tore zu schießen. So eine Doppelchance, auch mit Doppelglanzparade vom Torwart, das gefällt den Zuschauern halt. Und dann im Freitagabendspiel ist es eine sehr, sehr schöne Sache, auch wenn wieder alle gegen Spieltage unter der Woche sind. Junge, ein Freitagabendspiel, das ist das Geilste, was einem passieren kann. Das ist jetzt nur meine Meinung, könnt ihr gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Gibt natürlich viele berufliche Gründe, warum das für manche nicht so ist. Naja, 1,5 Stunden am Sonntag mit den Öffis dann dahin tuckeln, ist für mich jetzt auch nicht so toll. Auf jeden Fall sollte das nicht die einzige Chance gewesen sein. Und man muss wirklich sagen, Fürth hat es dann in der zweiten Halbzeit versucht. Und ich hatte dann nur die Angst irgendwann, dass sie entweder noch eine aufs Maul kriegen oder dass sie dann einfach kein Tor kriegen. Und dann ist das halt frustrierend, weil du dann versuchst, mit deiner jungen Agilität das zu tun. Und wenn du dann nichts kriegst, dann belohnst du dich letztendlich nicht für, weil Kaiserslautern hat nur noch gebunkert, hatte 2 Torschüsse dann noch in der zweiten Halbzeit. Und das war's. Und das ist halt dann sehr undankbar, auch für die Fans, aber so sollte es ja zum Glück nicht bleiben.
Dennis Rebini, der in dem Spiel gut drin war, der musste dann aber auch runter in der 68. Minute, saß davor kurz am Boden, vielleicht irgendwas Muskuläres, leicht angeschlagen, wir möchten hier nicht zu sehr spekulieren. Lukas Petkoff gelangt dann für ihn in die Partie und Tim Lamperes sollte wieder im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Der kommt über die linke Seite zum Zug, sprintet dann, will irgendeine Flanke wahrscheinlich auf Petkoff schlagen. Ja, die misslingt ihm aber, rutscht ein bisschen weg, touchiert dann noch leicht die Latte. So ein bisschen Baumgärtel, Flanken, Flashbacks von der U23. Dem ist es ja mal passiert, dass so eine Flanke reingegangen ist. Bei Tim Lemperle passiert's, beziehungsweise passt's in der Aktion leider nicht, obwohl es wirklich sehr schön gepasst hätte, auch vom Winkel. Vielleicht hat er sich ja doch gedacht, wenn man sich jetzt mehrmals anschaut, dann aber wieder führt, die sich gut rauskombinieren. In der 75. gab es nämlich den nächsten Wechsel. Khaled Mamdi kommt für Nico Gieselmann und dann gibt es eine Umstellung in der Abwehrkette. Maximilian Dietz rutscht auf die linke Innenverteidigerposition und Khaled Mamdi auf die rechte Innenverteidigerposition. Auch wirklich sehr bemerkenswert, dass dann Mamdi vor Michalski kommt. Vielleicht thematisieren wir das später. Haladi dafür für die Innenverteidigung auch keine Option gewesen. Anscheinend Gieselmann natürlich nach seiner längeren Pause wahrscheinlich auch nicht bereit für die vollen 90 Minuten. Und Philipp Müller kam dann noch für Jermaine Konsbruch, was ja eher vielleicht auf eine etwas defensivere Herangehensweise hindeutet. Auf jeden Fall hat dann Walid Mamdi den Ball in der Hälfte der Kaiserslauterner und spielt dann einen richtig guten Ball auf die linke Seite raus zu Branimir Hrgota, tief in der Nachspielzeit. Der hat da wahnsinnig viel Platz und die Fürther haben generell das Spiel breit gemacht. Davor auch oft Meierhöfer, der entweder im Zentrum war oder sehr weit außen. Dazwischen gab es nichts. Auch sehr, sehr interessant zu sehen, was sich vielleicht ja auch ja, gelohnt haben sollte. Denn Hrgota findet mit dieser Flanke, die gut kommt, die scharf kommt, die so halb hoch kommt, auftatzt, schwierig ist für die Abwehrspieler, aber natürlich auch für die Angreifer. Dann genau Robert Wagner, der dann mit einer Grätsche einfach einrutscht und den Ball auf Höhe des Fünfers, ja, mit Glück, mit Können, wie man es auch sagen möchte, perfekt reinstreckt, mit viel Intensität, mit Überzeugung durchgelaufen, dann streckst du den auch rein, da muss er bloß noch das Füßchen hinhalten, genau das macht er, dann kommt der Ball perfekt rein, wie so oft ich es bei solchen Toren. Himmelmann hat dann auch keine Chance mehr, Kaiserslautern auch nicht, und dann steht es 2:1 und führt, entreißt Kaiserslautern in letzter Sekunde diesen Punktgewinn, da führt mit aller Macht im zweiten Durchgang daran interessiert, weil diese 3 Punkte aus dem Ronhof ja, mitzunehmen und Kaiserslautern eben nicht, und deswegen der völlig verdiente Sieg für die Fürther.
Ja, kann ich mich dir nur anschließen. Tut mir zwar ein bisschen leid für die Kaiserslautern, aber letztendlich, wenn du halt nichts für den Sieg dann auch tust. Also die sind jetzt ja gerade auf dem Abstiegsplatz. Also wenn ich als Trainer, na, es gibt noch 5 Spiele, aber trotzdem. Also wenn ich die Punkte brauchen würde, dann würde ich mehr auf das 2-1 gehen und nicht so extrem bunkern, weil das geht halt auch manchmal schief. Deswegen, naja, ab und zu hinten reinstellen. Ist okay, aber dann solltest du wenigstens mal in 10 Minuten versuchen, auf die Tube zu drücken, und das haben sie halt nie gemacht. Dementsprechend absolut verdient. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich finde die Bilder einfach wahnsinnig schön, wenn sie sich dann alle umarmen. Wenn dann Gideon Jung, Mann, die ganze Zeit neckt und diese Abwehrkette sozusagen wieder zusammenwächst, das ist ja das, was ich will. Dass man einfach wieder diese schönen Bilder hat. So ein Dietz, der sich extrem feiert, wenn er einen Ball rettet. Die sich extrem abklatschen, wenn sie eine Grätsche machen. Ein Jung und ein Urbik, die sich ständig nach vorne gepeitscht haben, weil der eine irgendwie dann wieder von Jung umgegrätscht wurde. Auch Jung generell absoluter Abwehrboss gewesen. Also bester Abwehrspieler auf dem Feld. Wär er nicht gewesen, sähe alles ganz anders aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das sind extrem wichtige Grätschen, die ihn Damir Michalski auch machen könnte, technisch, aber halt aus irgendwelchen Gründen gerade formtechnisch nicht macht. Und vielleicht liegt es daran, dass er wieder in der Mitte stehen darf und nicht irgendwie auf rechts oder auf links. Das ist vielleicht nochmal, da kann er seine Grätschen nochmal ein bisschen mehr auspacken, als wenn er dann überlaufen wird, weil das war immer so ein bisschen das Problem, dass er dann immer von irgendeiner Seite ja eben jemand angeprescht kam oder hat ihm immer Niger gerissen. Das passiert dann in der Mitte seltener in der Fünferkette. Kann daran liegen. Auf jeden Fall hat das sehr, sehr schön gemacht und auch mit der Verdienst, dass wir ja so auch dann letztendlich nach Hause gehen können mit den 3 Punkten. Die tun uns wahnsinnig gut, haben jetzt 42 Punkte, damit der Relegationsplatz auch abgehakt. Sollte, also die magische 40-Punkte-Linie ist sozusagen überschritten, sollte irgendwas noch passieren, sollten wir nur noch verlieren und die anderen nur noch gewinnen, dann können wir da noch landen. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Nach oben sieht es dafür ein bisschen besser aus, mal so zur tabellarischen Einordnung. Also wir haben ja gerade, wie gesagt, 42 Punkte, St. Pauli, Kiel, Düsseldorf, 52 bis 60. Bedeutet, wir bräuchten 52 Punkte, sind 10 Punkte Abstand. Ist noch machbar, wenn man drei Spiele gewinnt, dann kratzt man sozusagen am vierten, fünften Platz. Allerdings muss man auch sagen, dass gerade Hertha, Karlsruhe momentan, beziehungsweise Karlsruhe jetzt auch nicht mehr so mit dem 1-2-1-Dämpfer, aber Hertha auf jeden Fall ein sehr krasses Selbstbewusstsein haben. Dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass jetzt die Serie nicht unbedingt reißt. Düsseldorf und HSV wird noch extrem spannend anzuschauen, aber trotzdem sollten wir jetzt unseren Fokus ein bisschen drauf setzen, dass wir wieder ins obere Drittel reinkommen. Bedeutet, ja, vielleicht 1 bis 6 wäre ganz praktisch. Der achte Platz ist jetzt sozusagen seit 4 Spieltagen manifestiert. Nach hinten haben wir da ein bisschen Platz und vor allem, was am wichtigsten ist, der FCN hat 37 Punkte. Dementsprechend bräuchten die noch 2 Siege und wir 2 Niederlagen, dass das Ganze aufgeholt wird. Für Kaiserslautern sieht es dementsprechend auch wieder ein bisschen düsterer aus. 29 Punkte. Wenn sie gewinnen, dann sind sie letztendlich auf dem 14. Platz. Also die haben auch noch 5 Spiele, um das Ganze aufzuholen. Ich wünsche denen auch, weil ganz ehrlich, also das war jetzt auch das, was ich im Fanbus immer gehört habe. Nur nette Menschen, natürlich, ja, wenn der ganze Block jetzt letztendlich Absteiger ruft, dann ist klar, dass die angepisst sind. Da braucht man sich dann auch nicht drüber aufregen. Hö, der hat mich angepöbelt. Ja, Junge. Also das kann sich auch nicht beschweren. Und dementsprechend, ja, ein sehr schönes Fußballspiel kann man eigentlich nur empfehlen. Dafür, dass das letzte mit 4 zu 1, glaube ich, ausging gegen Kaiserslautern, wo das einfach die 1 zu 1 Kopie jeder Tore war. Und ja, Joschi, dein Fazit zum Spiel bitte.
Ja, tolle Überleitung von dir, die ist herausragend. Ich denke, dass in der Halbzeitpause wahnsinnig viel passiert ist, weil wenn sich diesen Spielverlauf nochmal Revue passieren lässt, dann hat in der ersten Halbzeit von der spielerischen Leistung nichts darauf hingedeutet, dass irgendwas passiert in der zweiten Halbzeit. Und dann ist vielleicht, ja, dieser Grund dafür bei Alex Zorniger zu suchen, denn ich denke, dass der Groschen definitiv in der Halbzeitpause gefallen ist. Alex Zornigers Ansprache, die muss irgendwie herausragend gewesen sein, oder die Götter müssen eingegriffen haben. Anders ist mir das nicht zu erklären, wie man dann diese Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hingebracht hat. Da hat sich wirklich wahnsinnig viel geändert. Gerade wenn man wieder sagt, dieser Wille, diese Intensität im Spiel, eine Überzeugung nach vorne zu entwickeln, die war in den letzten Spielen grundsätzlich nie vorhanden, wenn man es jetzt mal das FCN-Spiel außer Augen lässt. Und genau das war jetzt wieder da. Und irgendwas muss da passiert sein. Und das ist, denke ich, wirklich bemerkenswert. Man steht jetzt wieder gut da, kann nach oben schauen und hat jetzt auch mit irgendwelchen Abstiegsfantasien, Theorien jetzt ein für alle Mal abgeschlossen. Denn so wie es jetzt ist, kann man nicht mehr absteigen. 42 Punkte, das sollte reichen. Mit Kaiserslautern, wenn man so möchte, wenn man wirklich nach unten geschaut hat, hat man auch einen direkten Konkurrenten geschlagen. Und damit ist, denke ich, alles gesagt. Jetzt einfach noch ein paar gute Spiele sehen, die Spieler rausfinden, die für nächste Saison da sind, die sich für den Verein einsetzen und dann kann man, denke ich, was Gesundes aufbauen und mit einer homogenen Mannschaft dann letztendlich noch Punkte für die Fernsehgeldtabelle holen. Und gerade da sind ja vielleicht ein paar Leihspieler jetzt in der Beobachtung, wie zum Beispiel ein Robert Wagner, der in dem Spiel ja wieder einiges wirklich geleistet hat. Defensiv war er da, war präsent und vor allem auch offensiv mit diesen 2 Toren. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Stück weit diese Weiterentwicklung, die er von Anfang an genommen hat beim Kleeblatt. Vielleicht eher so vom defensiven Stabilisator jetzt auch hin zu jemandem, der in der Offensive wenige Akzente setzen kann, eine gute Durchschlagskraft auch vorne bietet. Vielleicht sogar zu so einem kleinen Box-to-Box-Spieler wächst, weil er jetzt hier nicht der absolute Sechser ist, der absolute Abräumer. Dafür sind seine Qualitäten nach vorne einfach zu gut und der auch eine ordentliche Weiterentwicklung hat. Und was man ja so hört, ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, dass Wagner vielleicht auch über den Sommer hinaus in Fürth bleiben könnte, per einer weiteren Leihe. Ich denke, das würde ihm gut tun, dann könnte er noch weitere Entwicklungsschritte gehen zu einem der Top-Mittelfeldspieler in der zweiten Liga heranreifen, denn das ist, denke ich, drin. Das ist er aber auch noch nicht, das muss man auch hier nochmal klar festhalten, auch nach dieser Leistung. Wenn er das jetzt öfters abruft, dann kann das passieren. Und wenn Fürth auf ihn setzt, warum soll er nicht nochmal in der zweiten Liga bleiben? Weil ich nicht denke, dass er bei Freiburg nächstes Jahr in der Bundesliga die Spielminuten bekommt, die er in Fürth bekommen würde.
Ja, so schaut's aus. man sich mal den Marktwert von mir anschaut, als er zu Fürth kam, war 2 Millionen wert. Jetzt, gut 5 Monate später, schon 3 Millionen. Also natürlich ist sowas jetzt auch nicht extrem ungewöhnlich bei jungen Spielern, aber trotzdem, also es ist sehr anschaulich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dieses Box-to-Box, der Gedanke gefällt mir sehr gut tatsächlich. Sehe ich auch so. Weil er ja wirklich, und das war ja schon immer, auch vorne zu finden ist. Und dann ist er manchmal von der Offensivaktion noch zu weit vorne. Und gleichzeitig gefällt er mir bei Konter nicht so. Aber ansonsten ist er wirklich ein schöner Spieler. Gerade mit Julian Green zusammen, das hat sehr schön funktioniert. Ist eben auch noch jung, passt perfekt zu dieser Philosophie des Kleeblatts, muss man sich ja auch immer denken, das muss dazu passen. Ist auch groß, ist auch offensiv eben gefährlich, wie du gesagt hast. Was man aber halt gar nicht so denkt, er macht wahnsinnig viel, ohne dass man es merkt. Also hat jetzt 5 Vorlagen und 3 Tore. Das ist wirklich eine extrem gute Statistik, also eine extrem gut, ich übertreibe immer ein bisschen fürs Kleeblatt. Eine wirklich solide Leistung als Sechser. Und hat auch nur 3 gelbe Karten, muss man sich ja auch immer so ein bisschen in die Gedanken holen, sozusagen. Also, das ist jetzt auch kein der Abräumer, der jetzt da 8-mal rot sieht, bis auf das eine Spiel, was ein bisschen ärgerlich war. Und ja, 20% Torbeteiligung. Wenn er fit ist, dann hat er meistens eigentlich auch immer gespielt, bis auf das eine Spiel, glaube ich, wo er auf der Bank saß. Also, ja, why not? Wenn man ihn binden kann, dann wäre das auf jeden Fall wahnsinnig relevant. Nationalspieler ja, auch noch immer dabei gewesen. Ist, finde ich, braucht noch ein bisschen was für den kompletten, für den komplexen und kompletten Mittelfeldspieler. Aber wenn die Leistungskurve so weiter nach oben geht, warum nicht? Also, das ist, der muss noch so ein bisschen seinen Weg finden, was er jetzt sein will. Letztendlich, man muss ja noch aufpassen, dass es zum Spielsystem reinpasst. Generell, was Zorniger immer sagt, du brauchst jetzt nicht diesen Sechser, der sich hinten fallen lässt, weil du hast ein Mittelfeld, du hast eine Fünferkette. Dieses Fünferkette braucht keinen Mittelfeldspieler, um zu funktionieren. Das sind 5 Abwehrspieler, die müssen reichen, um was solide wegzuverteidigen. Allein die 3 Innenverteidiger eigentlich schon. Und dementsprechend räumt er da halt eben auch gerade Julian Green, aber auch ein Robert Wagner sehr viel offensive Freiheit ein. Auch im Kombinationsfußball, Kurzpassspiel könnte noch besser laufen, auch unter den Stürmern. Das ist einfach noch nicht so smooth, gerade wenn man sich anguckt, was zum Beispiel ein Tillman und ein Leveling teils abgezogen haben. Das war wirklich Schockbonheur damals in der Bundesliga. Das würde ich mir teils auch noch ein bisschen wünschen. Ich meine, Tillman ist ein guter Spieler, Leveling ist auch wirklich ein sehr guter Spieler. Aber trotzdem glaube ich, dass man das auch mit niedrigerer Spielerqualität, beziehungsweise mit der Qualität, die man gerade halt einfach hat, auch mit einem Högota auf jeden Fall hinkriegt. Asta auf der rechten Seite mit Högota war ja auch immer schön. Nur letztendlich ist dann immer das Problem, dass du auf der rechten oder auf der linken Seite bist und dann musst du irgendwie ins Zentrum kommen. Und diese flachen Hereingaben haben absolut keinen Sinn gemacht von Asta. Die kamen nie an. Von Maihöfer dasselbe. Diese eine Maihöfer-Flanke hoch, die er gemacht hat, auf Wagner, glaube ich, war das sogar, war auch 1000-mal besser als alles, was ich je gesehen habe. Also, das bringt ja letztendlich nichts. Da musst du halt schauen, dass du übers Zentrum kommst oder dass du dann jemanden aus der Ecke hast, der dann drauf schießt. Ist halt jetzt aber auch nicht die Taktik, die ganze Zeit auf Distanzschüsse zu gehen. Also du musst einfach mit der spielerischen Klasse und mit der jungen Agilität, mit dem Willen, Fußball zu spielen, übers Zentrum kommen. Und das klappt halt nicht, wenn du einfach immer nur spielerisch versuchst, dich auf dem Flügel frei zu pumpen und dann steht da ein Spieler höchstens im Strafraum und der kann die flache Reingabe definitiv nicht verwerten, geschweige denn irgendwie in die Nähe kommen. Ja, wenn wir schon dabei sind, im Sturm jetzt Tim Lemperle nach 3-wöchiger Pause zurückgekehrt, hat es wahnsinnig schön gemacht nach seiner Einwechslung, wie du auch schon gesagt hast, hat mir sehr schön gefallen. Ein Torschuss auch, der erste Torschuss für das Kleeblatt hat er rausgeholt. Dennis Söbeni hat die Bälle festgemacht, hat einen schönen Laufweg gehabt, hat sich was getraut. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ihm heute ein bisschen was langsam von seinem Rücken abgefallen ist. Keine Ahnung, ob du das bestätigen kannst, aber ich hab einfach das Gefühl, dass das heute ein anderer Dennis Söbeni war, den wir sonst gesehen haben. Also wenn tatsächlich dann die Taktik von Zorniger funktioniert hat, dann bin ich maßlos impressed. Dafür in Amindo Sieb wirklich nicht gut gewesen heute. Man hat vielleicht auch ein bisschen diese Selbstverständlichkeit gemerkt. Die lag so ein bisschen in der Luft nach dem Motto, ja, ich spiele eh immer. Was ja letztendlich auch einfach so war, weil man sich halt auf ihn verlassen musste und ihn halt gebraucht hat. Weil er der Einzige war, der wirklich zuverlässig Tore geschossen hat. Jetzt mit den Laufwegen 90% nur im Abseits gewesen. Wir hatten 8 Abseits, von denen wahrscheinlich 7 oder 6 von Aminosib waren in der ersten Halbzeit und das lag auch nicht am Linienrichter, glaube ich, bis auf das eine Abseits von Branimir Gotha, kurz vor dem Torschuss, das war wirklich deppert, aber ansonsten lag das wirklich an Sieb selber. Und dann auch eine sehr schöne Option, dass Zorniger ihn eben rausnimmt und sagt, jo, hey, das mit den Chancen, die wir uns rausspielen hätten können und kein einziger Torschuss, damit kannst du nicht zweite Liga spielen, hock dich raus, ich hole jetzt Tim rein. War eine schöne Sache, ein Sieb, wird hoffentlich bald wieder kommen. Hat ihm jetzt wahrscheinlich auch einen kleinen Watscher gegeben. Genauso wie Michalski und Haddadi. Und dann eben ein Petkov, der auch nach der Einwechslung, aha, naja, also hat die Ballannahmen waren wirklich unterirdisch. Teils ein Steckpass, der ganz gut kam. Ansonsten eigentlich oft die falschen Entscheidungen getroffen. War nicht so sein Spiel. Die Stürmerposition sehe ich bei ihm halt einfach immer noch nicht. Tut mir leid. Vielleicht auf dem Flügel kann er ganz gut sein. Als Rechtsverteidiger sehr offensiv, okay, maybe. Aber alles andere, nee, hat er mir nicht getaugt. Und spielt auch mit einem bisschen, mit einer kleinen Unsicherheit irgendwie. So, das sind so meine Gefühle zu den aktuellen Spielerdebatten.
Ja, kann man sich, denke ich, definitiv anschließen, ist alles gut nachvollziehbar. Was vielleicht noch ganz interessant wäre, dann auch im Blick auf die nächste Saison, ist ja, dass Sieb ja wirklich, ja, da ist schon einiges Interesse da aus europäischen ersten Ligen von ihm. Wenn er jetzt so weiterspielt, weiß ich nicht, ob das im Sommer noch da ist, dann kann man ihn natürlich halten, ist gut. Man hat ja gesehen, was er leisten kann und was er, denke ich, auch irgendwann wieder leisten wird. Ist halt so ein Formtief, was es bei einem jungen Spieler immer mal wieder gibt, aber wenn er dran bleibt und das macht, was man ihm sagt, dann wird es auch besser werden. Bei Srbeni hat man jetzt wieder so ein kleines Hoch gesehen und wenn er das jetzt auch in den nächsten Spielen wieder umsetzt, dann denke ich, würde er vielleicht wie Phönix aus der Asche steigen und kann dann vielleicht auch in der nächsten
Homo
Saison eine, genau. Homo Novus, ein Emporkömmling, eine gute Rolle spielen. Mal sehen. Man darf dieses eine Spiel natürlich jetzt auch nicht überbewerten, was gut war im Ansatz. Das war jetzt kein überragendes Spiel, das war ein ordentliches, gutes Spiel. Und darauf kann man aufbauen und das sollte er dann eben tun. Und das ist, denke ich, auch selbst sein Anspruch, dass das quasi seine grundlegende Leistung ist. Bei Petkov frage ich mich ehrlich gesagt, warum man ihn in Fürth unbedingt halten will. Man hat im letzten halben Jahr gesehen, letzte Saison, im Ansatz, dass da was Gutes drinnen ist in diesem Spieler, aber in der Saison hat er es in keinem einzigen Spiel gezeigt, auch nicht in diesem Spiel, offensiv, wie es du schon beschrieben hast, einfach sehr, sehr schwach im Abschluss. Pff, ja, also mir fällt wirklich nicht ein, mir fällt kein einziger Grund ein, warum man ihn halten sollte, außer irgendwie die Kaderbreite. Natürlich müsste man dann vielleicht sogar noch Ablöse bezahlen, wenn man ihn rauskaufen will. Ich denke nicht, dass Augsburg jetzt schon wieder Lust hat, den irgendwie zu verleihen und wieso sollten die auch mit ihm verlängern? Für eine weitere Leihe, das würde irgendwie auch wenig Sinn machen, weil ich glaube, wieso Freiburg, Augsburg braucht den in der Bundesliga aktuell, denke ich nicht. Die spielen ja nächstes Jahr auch europäisch. Vielleicht, weiß man nicht, wahrscheinlich. Ist ja vielleicht auch eine Überlegung, dass man dann ihn vielleicht sogar haben will, wenn man gar keinen anderen Spieler kriegt in Augsburg. Deswegen weiß ich eigentlich nicht, warum man ihn Fürth ihn halten will. Spieler mit der Qualität, die kriegt man öfters und deswegen würde ich sagen, Petkov, gut. Danke für den Einsatz und im Sommer sollten sich dann vielleicht die Wege trennen. Bei Lemperle, der wird ja mit aller Wahrscheinlichkeit zum 1. FC Köln zurückkehren, wegen deren Transfersperre. Hat es gut gemacht jetzt wieder in dem Spiel, ist vielleicht noch was Gutes drin mit dieser Laufstärke, aber im Abschluss, ja, unglücklich, nicht so stark. Aber ich denke, der Sturm fürs nächste Spiel, das sollte mit Srbeni und Lemperle eigentlich klar sein, wenn sich im Training da keine Abgründe bei allen vier auftun.
Ja, so sieht's aus. Vielleicht stellt er letztendlich doch ein Sieb noch rein. Keine Ahnung. Die haben ja auch alle leistungsgebundene Verträge. Also verstehe ich auch nicht, warum dann teils, wie ich da so ein Knick in der Moral drin ist. Geld sollte doch alles wieder wettmachen. Spaß. In der Innenverteidigung haben wir dann eben Damian Michalski, der vielleicht auch mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird momentan. Hat ja auch eigentlich dasselbe in der Hinrunde. Hat er, und davor ja auch, aber in der Hinrunde hat er ersten 4, 5 Spielen, er hat ja, glaube ich, auch 3 Tore geschossen dann direkt am Anfang, gezeigt, was er kann. Und auch damals, als wir eben da diese Serie hatten, hat er wirklich, er hat schöne Sachen abgerissen, es hat alles funktioniert. Das war stimmig, war nicht der Über-Innenverteidiger, aber war gut. Aber irgendwie seitdem hat er halt auch einfach nichts mehr gezeigt. Und wenn du halt dann 10 Spiele in Folge halt da bist, aber jetzt nicht mit irgendwelchen krassen Aktionen auffällst, obwohl du sie hättest bringen können. Also wir haben ja jetzt echt extrem viele Gegentore für unseren Geschmack in Fürth gesammelt. Also dafür, dass wir irgendwie 5 Spiele in Folge zu null gespielt haben oder sogar mehr, ist es, ich glaube sogar mehr, ne, ist es wirklich dann desaströs, wenn man sich anschaut, wie viele Tore wir kassiert haben. Da stimmt irgendwas nicht. Und das geht dann letztendlich auch zu einem Drittel auf seine Kappe. Dementsprechend finde ich ja halt auch schön, dass man sich Dietz geholt hat, hochgezogen hat. Gideon Jung hat es jetzt sehr schön gemacht. Und Michalski, ja, ist Kopfball präsent. Jetzt auch lang nicht mehr gezeigt. Letztendlich die Grätsche auch lang nicht mehr gezeigt. Also vielleicht tut ihm jetzt einfach mal, weil das muss man auch sagen, der war selten jetzt einfach mal in der Versenkung. Vielleicht tun ihm jetzt mal so 2, 3 Spieltage Pause ganz gut. Dann ist aber die Frage, dann kriegt man ihn im Sommer halt sehr schlecht los wiederum. Das ist halt dann ja ein bisschen problematisch, wenn man ihn halt nicht mehr behalten will. Dann muss er jetzt halt irgendwie Leistung zeigen. Und wenn nicht, dann kann man darauf spekulieren, dass er in den letzten beiden Spieltagen nochmal abgeht und dann ihn auch in die nächste, ins nächste, in die nächste Saison einplanen. Usama Haddadi, da stehen alle Zeichen für mich auf Abschied. Ich sehe, auch wie du schon vorhin beim Petkoff gesagt hast, keinen Grund, warum er hier bleiben sollte. Es gibt so viele Spieler, die Minimum sein Niveau haben und nicht so alt sind wie er. Und das tut mir jetzt leid zu sagen, aber da geht es ja wirklich um die Mentalität von Fürth. Also Marco John war wirklich so ein schöner, so ein guter Spieler. Und da gibt es viele am Linksverteidigerhimmel international. Natürlich ist da auch ein bisschen die Auswahl begrenzt, aber trotzdem, das ist jetzt nichts, was du irgendwie unfassbar missen kannst oder sonst was. Ein Matti Wagner, ja, der Namensvetter, steht auch momentan zur Verteidigung 18, zur Debatte 18 Jahre alt, 1,80 groß, Linksverteidiger vom 1. FC Köln, spielt da in der U19, hat auch schon eine Vorlage gegeben in 14 Spielen. Schaut eigentlich ganz solide aus. Warum nicht? Würde zum Kleeblatt passen. Wieder so einer, der jetzt nicht extrem durch die Decke geht, aber eigentlich ganz schön viel Spielzeit sammelt. Also vielleicht so ein, ja, ein bisschen Konkurrenzkampf führen könnte. Vielleicht auch ein Bamdi oder ein Canoğlu mal herausfordern könnte. Den hat man ja natürlich auch noch auf der linken Seite. Ein Gieselmann hat man auf der linken Seite. Also ja, jetzt auch mit Maihöfer eigentlich jemanden. Asta ist ja sehr selten verletzt, beziehungsweise spielt eigentlich konstant, sammelt ja auch keine gelben Karten. Also verstehe ich da auch eigentlich keinen Grund, warum man jetzt sich da nochmal eine Konkurrenz holen sollte. Also wenn Usama Haddadi geht, dann könnte man ihn holen. Dann vielleicht auch für die U23, für die U19. Warum nicht? Beziehungsweise bis dahin ist er wahrscheinlich wieder 19. Und dann hat man da auch nochmal einen kleinen Kaderfüller, der vielleicht dann auch mit Mamdi etc. mit Sprite-Flaschen am Konrad-Amon-Platz spielen kann. Man weiß es nicht. Aber ist auf jeden Fall besser, als dann irgendeinen Haddadi zu haben, der halt auch einfach keine Leistung zeigt. Und dann kann man sich immer sagen, ja, internationale Erfahrung, ja, bringt nichts, wenn das halt nicht auf den Platz bringt.
Die eigentliche Frage ist ja vielleicht, ob Kerem Calhanoglu nicht sogar auch geht, weil der ja überhaupt keine Rolle mehr spielt. Nachdem jetzt Haddadi ja quasi jetzt auf die Bank abgeschoben wurde, sage ich jetzt mal in großen Anführungszeichen. Was ist denn mit Kerem Calhanoglu? Der ist nicht mal im Kader und darf dann gegen Scheiding Heining spielen. Also, das ist jetzt auch nicht, sage ich mal, die höchste Wertschätzung, wenn man so eine Situation hat. Und konnte ja auch in Abwesenheit vieler Verletzter eigentlich nie seinen Stempel aufdrücken. Deswegen könnte ich mir auch da vorstellen, dass sich die Wege vielleicht trennen oder dass man ihn einfach hält. Ja, und so einen Spieler kann man definitiv holen. Vielleicht wird es dann nichts, dass er nicht die Entwicklungsschritte macht, die man sich von ihm erwartet. Kann natürlich sein. Muss man dann, denke ich, abwarten. Vielleicht so ähnlich wie bei Walid Mamdi, obwohl ich denke, dass der noch ein bisschen drunter einzustufen ist. Der geht jetzt auch langsam schon seine Schritte. Das Spiel jetzt gegen Kaiserslautern, das war okay, war hinten solide, hat nichts schlecht gemacht und dieser eine gute Pass auch für Gotha dann vor dem 2:1 war auch solide. Das sollte man jetzt vielleicht auch, denke ich, abwarten. Vielleicht geht er ja auch noch seine Schritte, auch wenn es wirklich schon sehr, sehr langsam und sehr behäbig war, zu einem Kaderfüller, zu einem Kaderspieler. Ist, denke ich, auch in Ordnung und gut, wenn das so passieren könnte. Ansonsten würde ich das mal abhaken, diese ganze Thematik mit Rico Wuttke, hatte man ja vielleicht auch jemanden, der da perspektivisch noch irgendwie reindrückt. Aber wenn man jetzt gesehen hat, wie der bei der U19 am Samstag gespielt hat, sollte man vielleicht auch von diesem Gedanken Abstand nehmen, diesen Spieler nach oben zu integrieren, da ja körperlich bei ihm denke ich, auch einiges noch fehlt, um da jetzt im Herrenfußball mitzuhalten. Vielleicht hilft dann nochmal ein Jahr U23, das könnte ich mir vorstellen. Dann sollte man, denke ich, abwarten. Und dann sind wir beim Nachwuchs. Die U23, die hat nämlich, wie schon so oft beiläufig erwähnt, mit 2:1 in Schalding-Heining gewonnen. Lag aber in der Halbzeit zurück. Ich habe Teile der ersten Halbzeit verfolgt, bevor ich dann zur U19 gegangen bin. War eigentlich ein gutes Spiel, haben sich Chancen rausgespielt, haben sie aber alle vergeben. Und wie es dann immer so ist, kommt dann so eine Mannschaft wie Schalding-Heining per Eckball, per Kopf, ja, und dann zum 1:0. Schade, dass es so war. In der zweiten Halbzeit hat Fürth dann nicht locker gelassen, hat sich immer mehr Torchancen rausgespielt, so wie auch in der ersten Halbzeit. Der Gegensatz war nur, dass man sie dann genutzt hat. Robin Littich und Patrick Götzelmann waren dann erfolgreich, haben dann den Schalding-Heiningern in Person von Max Bönke, der ja auch mal bei der U23 war, 2 Tore eingeschenkt. Und dann ist man völlig verdient als Sieger vom Platz gegangen. Tabellarisch tut sich nicht allzu viel. Man ist weiterhin im guten Tabellenmittelfeld, hat ein Spiel weniger und könnte dann sogar Schweinfurt überholen. Was, denke ich, auch noch eine schöne Aussicht ist, ist, glaube ich, aktuell Zehnter, wenn mich nichts täuschen würde. Und dann ist es in Ordnung. Bei der U19, ja, da schaut es aktuell schlechter aus an dem Samstag. 6:0 hat man da ja, auf die Haube bekommen gegen den Spitzenreiter der U19 Bundesliga mit Hoffenheim. Ja, ohne Chance. Dazu kam dann auch noch, dass die Fütter definitiv geschwächt worden sind aus den eigenen Reihen raus. Adem Imeri hat die rote Karte gesehen, so circa in der 30. Minute. Ja, sehr, sehr dämlich. Angeblich war da irgendeine Beleidigung im Spiel, man hat es nicht gehört. Vorher gab es auch schon mal einen riesigen Aufreger. Da hat er seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, da muss er sich dann einfach besser im Griff haben und dann solche Anspielungen einfach vermeiden. Ich denke nicht, dass da gar nichts war, sonst gäbe es die rote Karte irgendwie auch nicht. Ansonsten ist dann die Mannschaft danach einfach auseinandergefallen. Zur Halbzeit stand es noch 1:0 und dann ging einfach gar nichts mehr. Hoffmann hat die Fürther hergespielt, da kann man auch relativ wenig Gegenwehr. Beton konnten die auch nicht anrühren. Relativ wenig dagegen zu setzen. Tabellarisch schaut es jetzt auch nicht allzu gut aus. 9. Platz von 14 möglichen Plätzen. Man kann eh nicht absteigen, das macht Mut. Noch genug Distanz zu Heidenheim auf quasi dem früheren Abstiegsplatz hat man auch noch. Deswegen ist die Situation, denke ich, auch noch in Ordnung. Dennis Pfaffenroth hat zur Vollständigkeit halber auch noch gespielt. Ja, als man noch zu 11. war, hat er es ganz nett gemacht mit Emery zusammen, aber danach halt eher mit Defensivarbeit beschäftigt, was jetzt auch nicht seine allergrößte Stärke ist.
Was. Also zum Scouting, beziehungsweise zu den Leuten, die vielleicht die Entwicklungsschritte nicht so ganz mitgegangen sind, würde ich einfach auch mal Lucien Littbarski noch mal kurz in den Ring werfen, weil man ihn oft vergisst, als was er eigentlich gekommen ist und als was er eigentlich promoted wurde und wie er letztendlich jetzt geendet ist. Aber nur so kurz als Anreiz. Ich würde sagen, wir leiten
Mario
über.
Gotha.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Also, ich habe keine Ahnung, warum der eine extra Pressemitteilung bekommen hat. Das macht wirklich hin und vorne keinen Sinn. Naja, vielleicht hat er irgendwie den Pass von Ecuador noch irgendwie eingeschmuggelt. Ich würde sagen, wir leiten über auf den Ausblick gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Es gibt einen extra Fanzug, finde ich ganz ehrlich eine richtig coole Sache, als ich das vor ein paar Wochen mitbekommen habe. Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, wenn ihr da die Zeit, wir freuen uns immer über tolle Fotos natürlich. Keine Ahnung, ob das so ein alter Diesel-RB nach Markt Erlbach ist letztendlich, den sie sich da gemietet haben oder doch ein ICE4. Man, keine Ahnung. Die Strecke nach Düsseldorf ist vielleicht noch die einzige der Deutschen Bahn, die funktioniert. Ich drücke die Daumen. Die haben jetzt 2:0 gegen Wien Wiesbaden gewonnen. Davor 2:0 gegen Braunschweig. Auch den FCK haben sie besiegt. Auch Osnabrück haben sie gesiegt, auch gegen den HSV haben sie 2:0 gewonnen, also davor noch gegen Rostock 2:0. 2:0 ist so ein bisschen ihr Lieblingsergebnis und gleichzeitig haben sie auch eine Siegesserie hinter sich. Generell Düsseldorf eine Mannschaft, die auch viel über Mentalität teils kommt, mit Schinteappelkamp. Ein sehr gutes Talent natürlich auch, auch ein paar Japaner auch noch mit im Bunde, man muss auch auf die Geschwindigkeit aufpassen. Auch natürlich mit Kastenmeier einen wahnsinnig stabilen Torwart, der besser ist als Manuel Neuer. Das kann man wirklich nur so sagen. Ich denke, das wird ein extrem spannendes Spiel. Ich glaube aber nicht, dass das Kleeblatt letztendlich gegen Düsseldorf bestehen kann, weil, wie wir jetzt einfach mittlerweile rausgelesen konnten, Fürth sucht sich die Spiele aus. Und das sind teils Heimspiele, das sind teils aber auch traditionsgemäß eben nicht die Auswärtsspiele. Und Dann in der ja, Fortuna Arena davor, kann mich wieder reinpassen, 50, 60.000 Leuten, Entschuldigung, in der Merkur-Spielarena natürlich, wird es sehr, 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 sehr feurig und deswegen sage ich, wir versagen mit einem 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Die werden die Form bestätigen, ansonsten schießen wir vielleicht noch ein Tor, wenn wir glücklich sein können und wenn, dann durch Gideon Jung, der eingrätscht und dann letztendlich den Ball über die Linie drückt. Und dann freue ich mich auf ein schönes Auswärtsspiel. Und dann drücke ich allen, die mitfahren, ja, natürlich die Daumen. Und ich hoffe, dass wir vielleicht 3 Punkte mitnehmen, damit wir in der Tabelle ein bisschen nach oben klettern. Düsseldorf könnte ja dann eventuell, aber das ist jetzt wirklich sehr Zukunftsmusik, ein direkter Konkurrent werden. Eigentlich wünsche ich mir aber auch, dass sie gewinnen, damit der HSV nicht noch rankommt an den Relegationsplatz. Aber den direkten Aufstieg könnt ihr ja eh vergessen. Ja, wird ein interessantes Spiel. Joschi, dein Tipp zum Spiel.
Ja, ich denke, es wird ein Sieg, obwohl eigentlich alles für Düsseldorf spricht. Die haben auch klar die bessere individuelle Klasse. Wenn man zum Beispiel sich ihren Cholis anschaut, der Grieche da vorne drin, der schießt Tore, Rakat ist schnell, ist ein dribbelstarker Spieler. Der hat schon einiges in petto, oder auch der Kollege Klaus, der ja bei Fürth auch mal im Aufstiegsteam von 2012 dabei war. Also, die haben schon einige Spieler mit einer guten Qualität, spielen jetzt aber auch kein Wunderfußball, aber eben einen sehr seriösen, abgezockten, guten Herrenfußball. Wenn man es quasi so sagen möchte. Und da stimmt schon vieles in deren Gesamtpaket. Trotzdem glaube ich einfach irgendwie, ich weiß nicht selbst nicht warum, dass es ein 1 zu 0 wird. Wir müssen ja etwas mehr positive Energie verbreiten in diesem Podcast. Und deswegen wird es einfach ein Sieg, auch wenn eigentlich nichts dafür spricht. Aber ich denke eben, dass ein gewisser Marco Meierhöfer über sich hinauswachsen wird und nach einer Flanke von Simon Asta eine von 5000 wird auf seinem Schädel landen auf dem des Meierhöfers und der nickt dann ein und dann wird der Carsten Meier getunnelt und so wird es ein 1 zu 0 verführt werden.
Eigentlich bräuchte man wieder ein VAR, fällt mir gerade auf. Hatten wir wirklich seit langem nicht mehr. Das letzte Mal, dass wir uns über den VAR aufgeregt haben, ist, glaube ich, das war irgendwann Anfang Hinrunde. Also das geht echt nicht. Das wünsche ich mir. Vielleicht haben wir wieder Patrick Alt. Oder auch, ja, vielleicht ein Tobias Stieler, wir werden es sehen. Und auch generell einen Elfmeter von Hürgota hatten wir lange nicht mehr. Darauf spekuliere ich. Und ansonsten sage ich, Düsseldorf schießt in der 5. Minute und in der 9. Minute 2 Tore und danach passiert gar nichts mehr. Ja, und dann gerne bewertet uns auf Spotify. Ihr könnt uns gerne immer Feedback, Kritik über unseren Instagram-Kanal schreiben oder auch über unsere E-Mail Fußballgötter mit Doppel-S und oe@gmx.de. Freuen wir uns immer. Und dann würde ich sagen, habt noch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Ciao.
Ade bleibt schief, weil die Anne